D-Radio Wissen. Update.
Es ist nicht gut, was derzeit im Land passiert, aber es ist kein Grund, in Panik zu verfallen. Das musste passieren, damit es irgendwann besser wird. Griechenland stirbt nicht. Meine Verwandten und Freunde haben kaum noch Geld auf der Bank. Sie haben Bargeld zu Hause zurückgelegt, um ihre täglichen Geschäfte zu erledigen.
Unsicherheit, aber auch Pragmatismus und Zweckoptimismus. Mit dieser Mischung reagieren viele Griechen in der ARD auf die Lage in ihrem Land. Die Banken bleiben seit heute zu und jeder Grieche darf nur noch 60 Euro pro Tag am Geldautomaten abheben, falls überhaupt noch Geld im Automaten ist. Viele waren schon gestern leer und es ist nicht klar, ob sie aufgefüllt werden können. Die Griechenland-Krise ist Thema im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update. Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, die Liquidität Griechenlands einzuschränken, zwingt die griechische Zentralbank, die Banken zunächst zu schließen und das Abheben von Bargeld einzuschränken.
Kapitalverkehrskontrollen, so heißt der Fachbegriff für das, was Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras angekündigt hat. Vorher hatte die Europäische Zentralbank ihre Nothilfen für Griechenland zwar verlängert, aber nicht erhöht. Die griechische Regierung will jetzt verhindern, dass massenhaft Geld abgehoben oder ins Ausland überwiesen wird. Geld abheben geht deshalb nur begrenzt und ins Ausland darf gar nicht überwiesen werden. Außerdem bleiben die Banken noch bis nächsten Montag zu, also bis zum Tag nach der Volksabstimmung über die Forderungen der Gläubiger. Genauso lange soll auch die Börse in Athen geschlossen bleiben, weil Experten ansonsten befürchten, dass der griechische Aktienmarkt zusammenbricht. Trotz allem versucht Ministerpräsident Tsipras zu beruhigen.
Die Spareinlagen der Bürger auf griechischen Banken sind absolut sicher. Ebenso gesichert ist die Auszahlung der Gehälter und Pensionen. Bei allen Problemen, die es jetzt geben könnte, gilt es, Ruhe zu bewahren und Entschlossenheit zu zeigen.
Entschlossen ist auch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, allerdings nicht mehr ganz so ruhig. Er fühlt sich von der griechischen Regierung verschaukelt.
In einer einzigen Nacht hat Europa letzten Sonnabend einen heftigen Schlag hinnehmen müssen. Guter Wille wurde in den Wind geschlagen. Egoismus, taktische, populistische Spielchen haben die Oberhand gewonnen. Nach all meinen Anstrengungen fühle ich mich etwas verraten.
Und trotzdem meint Juncker, die Tür für eine Einigung ist weiter offen.
Wir befinden uns jetzt in der allerletzten Mini-Sekunde, um Lösungen zu finden. Ich bin noch immer bereit, gemeinsam mit den 18 anderen Mitgliedstaaten der Eurozone am Zustandekommen einer Einigung zu arbeiten.
Juncker hat die Griechen aufgefordert, nächsten Sonntag für das Sparpaket der Gläubiger zu stimmen. Denn ein neues Angebot wird es nicht geben. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel heute auch nochmal klargemacht. Und es bleibt auch dabei, das Hilfsprogramm wird nicht verlängert, sondern läuft morgen Abend aus.
Es ist das legitime Recht einer griechischen Regierung, ein Referendum anzusetzen. Aber es ist genauso das legitime Recht der anderen 18 Euro-Mitgliedstaaten zu einer solchen Entscheidung Griechenlands auch eine Haltung zu entwickeln. Das ist genau getan, als sich die 18 Länder dann entschieden haben, das Programm nicht zu verlängern, sondern es zu seinem regulären Zeitpunkt auslaufen zu lassen.
Merkel sagt aber auch,
scheitert der Euro, scheitert Europa.
Und damit meint sie, alle Seiten müssen weiter versuchen, Kompromisse zu finden. Aber jetzt ist vor allem Griechenland am Zug. Am Mittwoch will der Bundestag über die Griechenland-Krise debattieren. Allerdings ist damit die Frage, was passiert morgen, wenn das Hilfspaket ausläuft, immer noch nicht geklärt. Wenn es kein weiteres Geld gibt, kann Griechenland seine Schulden beim Internationalen Währungsfonds nicht zurückzahlen. Und die sind nach wie vor morgen fällig.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Das ewige Hin und Her zur Schuldenkrise in Griechenland nervt viele User. Auf Spiegel Online schreibt Galbraith-Leser, ich persönlich habe kein Problem damit, die Griechen auf ihre Art glücklich werden zu lassen, vorausgesetzt nicht dafür permanent zur Kasse gebeten zu werden. Jukuk findet, das hätten wir vor 5 Jahren bereits viel billiger haben können, wenn man damals den Mut gehabt hätte, die Griechen aus dem Euro rauszuwerfen. Da hätten wir in Europa weniger Euros versenkt. Jetzt wäre ein Ausstieg aus dem Euro aber schlecht, sagt Claude beim Spiegel. Losgelöst vom Druck der Institutionen wird es keine Reformen geben. Die Korruption wird weiter grassieren, kleine Leute werden Haus und Hof verlieren, während die Reichen sich ihren Besitz unter den Nagel reißen. Ein eigener Hashtag hat sich zu Merkels Ausspruch »Scheitert der Euro, scheitert Europa« entwickelt. Dazu meint User G, erstens scheitert der Euro nicht, wenn einer nicht mehr mitmacht. Und zweitens scheitert Europa nicht, wenn nur ein kleiner Teil seiner Idee scheitert.
Was sonst noch wichtig war?
Wer jemanden aus Habgier, heimtückisch oder aus niederen Beweggründen umbringt, wird in Deutschland wegen Mordes verurteilt und muss lebenslang ins Gefängnis. So steht's im Strafgesetzbuch. Eine Expertengruppe der Bundesregierung schlägt jetzt vor, das zu ändern und den Richtern mehr Spielraum zu geben. Denn erstens stammen die Formulierungen zum Teil noch aus der NS-Zeit und zweitens ist es für Gerichte so schwierig, gerechte Urteile zu fällen. Denn wenn die Mordmerkmale einmal erfüllt sind, kommt der Richter nicht drum rum, den Täter auch als Mörder zu verurteilen. Und genau das ist etwa bei der Heimtücke kritisch, findet Justizminister Heiko Maas.
Stellen Sie sich einen gewalttätigen Ehemann vor, der seine Frau jahrelang prügelt und misshandelt. Irgendwann erschlägt dieser Mann seine Frau. Wegen Mord wird er dann vermutlich nicht bestraft, weil er kein Mordmerkmal verwirklicht hat. Die gepeinigte Ehefrau dagegen, die in ihrer Not keinen anderen Ausweg weiß, tötet ebenfalls ihren Peiniger. Aber weil sie ihrem Mann körperlich unterlegen ist, kann sie die offene Konfrontation mit dem gewalttätigen Partner nicht suchen. Sie tötet ihn deshalb im Schlaf und hat dann heimtückisch gemordet.
Die Mehrheit der Experten sagt jetzt, es soll grundsätzlich weiter Mordmerkmale geben, aber sie sollen überarbeitet werden. Und wer mordet, sollte nicht automatisch mit lebenslänglich bestraft werden. Maas will jetzt aus diesen Vorschlägen einen Gesetzentwurf erarbeiten.
Der Terrorismus hat dieses Land, was sich gerade stabilisiert, hart getroffen. Das war auch Absicht. Und davor darf man jetzt nicht zurückweichen.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist heute ein paar Tage nach dem Terroranschlag nach Tunesien gereist, genauso wie seine Kollegen aus Frankreich und Großbritannien. Grenzsicherung und Ausbildung von tunesischen Polizisten hat de Maizière als gemeinsame Maßnahmen genannt. Beides war allerdings auch schon vor dem Attentat angedacht, beziehungsweise läuft schon. Neu dazukommen soll ein Konzept dafür, wie Touristen in Tunesien geschützt werden können. Die tunesischen Behörden haben nach dem Attentat mehrere Verdächtige festgenommen und sie haben angefangen, die Sicherheitsvorkehrungen an Touristenorten zu verschärfen. Unter anderem sollen 1000 Polizisten an Stränden und vor Hotels patrouillieren. Außerdem will Tunesien 80 illegale Moscheen schließen, in denen Hassprediger aktiv sein sollen. Trotzdem, nach dem Attentat reisen die meisten Urlauber aus Angst ab und viele haben bevorstehende Reisen storniert. Der Tourismus in Tunesien steht vor dem Zusammenbruch und damit sind 400.000 Arbeitsplätze in Gefahr. Bei dem Anschlag sind 38 Menschen gestorben. Mittlerweile steht fest, dass darunter mindestens 2 Deutsche waren. Die meisten Opfer stammen aus Großbritannien. Das Land verschärft jetzt die Sicherheitsmaßnahmen bei öffentlichen Großereignissen, auch beim Tennisturnier in Wimbledon, das heute begonnen hat. Wir streiken ab dem 1. Juli. Damit hatte die Flugbegleitergewerkschaft UFO gedroht, falls die Lufthansa nicht bis dahin ein neues Tarifangebot macht. Jetzt hat UFO der Lufthansa aber neue Verhandlungen angeboten und die will das Unternehmen auch annehmen. Es geht vor allem um die betriebliche Altersvorsorge der Flugbegleiter. Auch im Tarifstreit bei der Post tut sich was. Der Streik bei der Post läuft mittlerweile seit 3 Wochen. Jetzt wollen beide Seiten wieder anfangen zu verhandeln, und zwar ab Freitag. Ein Ende des Streiks ist trotzdem nicht in Sicht. Die Gewerkschaft Verdi will weitermachen, bis es eine Einigung gibt. Heute haben laut Verdi 32.000 Mitarbeiter ihre Arbeit niedergelegt. In der Diskussion ist auch immer noch die Sonntagsarbeit bei der Post. Das Unternehmen will auch weiter während des Streiks sonntags Briefe und Pakete austeilen, damit die Lager nicht überquellen. Verdi und einige Bundesländer kritisieren, dass das gegen das Verbot der Sonntagsarbeit verstößt und deshalb rechtswidrig ist. Niedersachsen zum Beispiel hat angekündigt, dass es gegen Verstöße vorgehen will.
Was noch wichtig wird.
Und nochmal Tarifstreit. Diesmal geht's um den zwischen der Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL. Morgen wollen die Schlichter ihren Kompromissvorschlag verkünden. Das Schlichtungsverfahren läuft jetzt seit mehreren Wochen und ist schon 2-mal verlängert worden. 9-mal hat die GDL in den Monaten vor der Schlichtung gestreikt. Während der Schlichtung galt die Friedenspflicht. Jetzt könnte es aber wieder Streiks geben, denn die Empfehlung der Schlichter ist nicht bindend. Sie könnte auch einfach nur eine Grundlage bilden für weitere Verhandlungen.
Und sonst in der Welt?
In Ägypten hat der Generalstaatsanwalt ein Attentat offenbar doch nicht überlebt. 2 Minister der Regierung haben das der Nachrichtenagentur AFP gesagt. Hisham Barakat soll seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen sein. Vorher hatten Behörden gemeldet, dass der ranghohe Justizbeamte unverletzt überlebt hätte. Laut Polizei explodierte eine Bombe in einem Vorort von Kairo und traf die Autokolonne des Generalstaatsanwaltes. 2 Leibwächter und ein Polizist sollen verletzt worden sein. Vorher hatte ein Ableger der Terrormiliz IS zu Anschlägen auf die ägyptische Justiz aufgerufen, nachdem vor kurzem 6 mutmaßliche IS-Kämpfer hingerichtet worden waren. Ratingagenturen bewerten die Kreditwürdigkeit von Unternehmen und Staaten und sind dabei selbst gewinnorientierte Privatunternehmen. Wegen ihrer Macht sind sie auch umstritten. Jetzt hat eine EU-Behörde eine Ratingagentur zum ersten Mal bestraft. Und zwar hat die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA eine Geldstrafe im Wert von 30.000 Euro verhängt gegen die Ratingagentur DBRS. Der Grund: DBRS soll gegen Vorgaben zur Aufbewahrung von Dokumenten verstoßen haben. DBRS ist eine der kleineren Agenturen, die im Schatten der drei größeren stehen: Standard & Poor's, Moody's und Fitch. In Dänemark hat die bisherige sozialdemokratische Ministerpräsidentin das Amt an ihren Nachfolger von den Liberalen übergeben. Bei der Übergabe sagte Helle Thorning-Schmidt zum neuen Regierungschef Lars Løkke Rasmussen, dass er daran denken soll, dass Dänemark auch Teil von Europa sei. Dazu schenkte sie ihm EU-Merchandise, und zwar einen EU-Regenschirm, EU-Socken, EU-Tasse, EU-Kappe und EU-Logo. Rasmussen revanchierte sich bei seiner Vorgängerin mit Eintrittskarten für ein Festival und einer Selfie-Stange. Thorning-Schmidt hatte nämlich international Schlagzeilen gemacht, als sie bei der Beerdigung von Nelson Mandela ein Selfie mit US-Präsident Barack Obama und dem britischen Premier David Cameron geschossen hatte.
Wissensnachrichten.
Im Flugzeug einmal um die Welt und das auch noch ohne Treibstoff. Kann das gut gehen? Die Entwickler des Solarflugzeugs Solar Impulse 2 versuchen es zumindest seit Anfang März. Jetzt ist die Solar Impulse nach ein paar Zwangspausen in ihre wohl schwierigste Etappe gestartet. Jan Bungertz aus den Wissensnachrichten, wo ist sie gerade?
Ja, tatsächlich weit über dem offenen Meer, über dem Pazifik, schon mehrere hundert Kilometer von der Küste Japans entfernt. Von da ist Pilot André Borschberg, ein Schweizer, heute Morgen gestartet und es geht jetzt nonstop nach Hawaii. Dauert aber doch etwas länger als ein normaler Linienflug. 5 Tage und 5 Nächte sind eingeplant.
Und wie geht's Borschberg gerade? Ihm scheint hoffentlich die Sonne ins Gesicht.
Ja, gerade nicht mehr, denn über dem Pazifik ist jetzt Nacht. Er ist aber morgens gestartet, damit die 17.000 Solarzellen auf den Tragflächen lange Sonne tanken konnten und die Solar Impulse auch schön hochfliegen konnte, auf etwa 30.000 Fuß oder 9 Kilometer.
Und warum ist das so wichtig, dass sie jetzt so hoch fliegt, die Solar Impulse?
Ja, das liegt daran, wie der Solarflieger die lange Etappe nach Hawaii schaffen soll, denn nachts lässt Borschberg das Flugzeug etwas mehr gleiten, damit die Motoren sparsamer laufen, also am Tag powern, an Höhe gewinnen und in der Nacht sparen. Heißt dann aber auch, das Flugzeug sinkt dann ein bisschen und was das für Borschberg als Pilot bedeutet, hat er uns hier bei D-Radio Wissen erzählt.
Die Temperatur wird von minus 20 Grad am höchsten Punkt und bis plus 35 Grad, wenn man tief fliegt, gehen. Das heißt, dass ich jeden Tag irgendwie einen kalten Wintertag habe und dann einen warmen Sommertag auch.
Also Temperaturschwankungen von über 50 Grad und so richtig mit Schlafen ist nachts auch nicht. Maximal 20 Minuten am Stück, weil er dann das Flugzeug wieder kontrollieren muss.
Das sind krasse Bedingungen. Und was ist, wenn über dem Pazifik was schiefläuft?
Also zurück geht's den Verantwortlichen zufolge jetzt nicht mehr. Der Point of No Return, wie sie das nennen, ist inzwischen überschritten. Wenn jetzt wirklich noch was schief geht, dann gibt es über dem Meer nur noch Fallschirm und Rettungsboot.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Jetzt geht es bei uns ums Heiraten. Da hilft manchmal auch nur noch Daumen drücken. Da hält sich schon länger das Gerücht, dass nach der Hochzeit die Speckgürtel aus mysteriöser Weise wachsen. Wie ist es? Werde ich dicker, wenn ich heirate oder nicht?
Das hat sich auch mal ein Forscherteam aus Deutschland und der Schweiz gefragt und das für 9 Länder repräsentativ angeguckt. Die sagen, ja, da gibt es einen Zusammenhang. Verheiratete haben einen höheren Body Mass Index als Unverheiratete. Nicht viel, aber laut den Wissenschaftlern macht das immerhin 2 Kilo aus, egal ob jetzt Mann oder Frau.
Und woran liegt's?
Ja, laut den Forschern tatsächlich an Verhaltensänderungen, die sich dann irgendwann nach der Hochzeit einschleichen und die dann mit Ernährung und Körpergewicht zusammenhängen können. Und da gab es zumindest bei den Männern einen klaren Unterschied. Verheiratete treiben weniger Sport als Single-Männer. Bei den Frauen hat man das so nicht gefunden, aber auch die gaben an, sich zumindest anders zu ernähren, das jetzt aber nicht unbedingt ungesünder.
Zum Schluss noch ein Blick auf eine Erfindung, die Polizeieinsätze sicherer machen soll.
Ja, vor allem, wenn Polizisten nicht wissen, was in einem Raum auf sie wartet. US-Forscher haben eine Wurfkamera in Form eines Balls entwickelt. Darin sind 6 Kameras eingebaut, die ein komplettes Panoramabild aufnehmen können. Wirft man den Kameraball in einen Raum, kann man das Panoramabild anschließend aus sicherer Entfernung auf einem Tablet oder einem Smartphone sich anschauen. Im Juli soll die Panorama-Ballkamera auf den Markt kommen, Kostenpunkt $1,500. Und erstmal sollen 100 dieser Ballkameras an Polizisten und Rettungskräfte in den USA ausgeliefert werden.
Die Solar Impulse 2 auf dem Weg nach Hawaii, Ehe macht dick und Ballkameras für Polizisten. Dankeschön, Jan, für die Wissensnachrichten.
Wetter.
Jetzt kommt die Hitze. Die Nacht bringt noch mal ein bisschen Frische mit 10 bis 16 Grad. Morgen werden es dann aber im Süden bis zu 32 Grad, in der Nordhälfte ein paar Grad kühler mit 20 bis 26. Mittwoch auch viel Sonne und Temperaturen bis 35 Grad und am Oberrhein sind dann 37 Grad drin.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.